Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Ja, herzlich willkommen, liebe Futsal-Aktivisten, in diesen schwierigen Zeiten. Danke fürs Reinhören wieder bei Mr. Futsal, dem Podcast um das Geschehen im Futsal mit mir, Daniel Weimer. Und ja, die meisten von euch haben mit Sicherheit in diesen schwierigen Zeiten einiges privat an Umstellungen zu verkraften. Wir denken aber vom Team Mr. Futsal, dass gerade in diesen Zeiten wir den Podcast in gewohnter Form und Regelmäßigkeit weiter durchziehen, um einfach eine gewisse Alltagswahrnehmung zu wahren und auch wieder die Ablenkung zu bieten. Und wenn man nur noch Vokabeln wie Covid-19, Mortalität und exponentiell hört, dann ist man vielleicht dann doch wieder froh, von Vokabeln rund um unser geliebten Futsalball zu hören. Und aus diesem Grund habe ich auch den Aufruf gestartet in den sozialen Medien und über unseren Blog, um Gesprächspartner zu beten, da natürlich auch Gesprächspartner in diesen Zeiten etwas schwieriger zu akquirieren sind oder man jetzt auch nicht entsprechend dann genug Druck und Termintreue dann fordern kann. Und tatsächlich hat sich sofort mein heutiger Gast gemeldet. Innerhalb von 20 Minuten, meine ich, war die E-Mail da. Aus Österreich. Eine Neuigkeit hier mit dem österreichischen Futsal zu beginnen. Und mein Gast ist 36 Jahre alt, ist vom Beruf Sozialpädagoge, hat ungefähr um das Jahr 2010 hobbymäßig mit dem Futsal begonnen, kam über den Kinder- und Jugendfußball eben auch, über das Techniktraining auf Futsal, ist dann auch weiter eingestiegen in den Futsal, hat dann 2015 beim SV Austritz-Team Future als Spieler auch begonnen und 2019 die Futsal Panteras in Graz gegründet. Zunächst als Futsalakademie, dann auch am Ligaspielbetrieb in Österreich die Saison teilgenommen und ist dort Trainer und Vereinsvorstand und möchte uns heute mal den Futsal in Österreich und natürlich seinen Club weiter vorstellen. Herzlich willkommen, Sebastian Huber.
Ja, hallo, grüß dich Daniel. Danke für die schnelle Einladung und für das Gespräch heute.
Ja, wollen wir direkt starten, Sebastian. Du hast die Panteras ja gegründet und ich habe schon ein bisschen angeteasert, dass du so ein bisschen über den Hobbybereich und Kinder- und Jugendtrainer in den Futsal gestoßen bist. Vielleicht kannst du uns da mal erzählen, genau wie du den Futsal für dich entdeckt hast aus dem Kinder- und Jugendbereich heraus.
Ja, also wie du gesagt hast, also ich war sehr lange schon Kinder- und Jugendtrainer im Fußball und wollte mich einfach immer selber weiterbilden in dem Bereich und habe dann damals irgendwie übers Internet bin ich auf Futsal gestoßen, habe das dann als sehr sinnvoll erachtet und du weißt, in Österreich, die Winter sind oft sehr lang und kalt, also so 4-5 Monate und habe mir gedacht, okay, die nutze ich sinnvoll und habe dann angefangen, Futsal eben zu spielen oder beziehungsweise zu trainieren und ja, im Endeffekt finde ich, war es eine gute Entscheidung. Den Spielern hat es gut gefallen. Das war mal so das Primäre. Und sie haben sich auch im Fußball eben weiterentwickelt. Und da war eigentlich noch gar nicht so die Idee, das irgendwie weiterzuführen. Da wusste ich auch gar nicht, dass das professionell auch gespielt wird, muss ich ehrlich sagen. Und über die Jahre habe ich es einfach lieb gewonnen. Und ja, das war so der Einstieg in den Futsal.
Und jetzt bist du eben bei euch, bei den Panteras in Graz, so der Hans Dampf in allen Gassen, wenn ich das richtig verstehe, als Trainer und Vereinsvorstand. Sind das so deine Tätigkeiten?
Genau, also es hat ja ein bisschen eben, wie du sagst, früher angefangen. Also beim SV Andritz, das ist ein Grazer Stadtteilverein, da haben wir eine Sektion gegründet. 2015 war das mit SV Andritz Team Future, haben dann auch gleich in der zweiten österreichischen Futsalliga mitgespielt, mit dem Hintergrund eigentlich die damals 15- bis 17-jährigen Spieler zu fördern. Und war dann 3 Jahre dort im Verein tätig. Dann gab es eben so ein paar Diskrepanzen einfach über die, ja, ich sage mal, Wichtigkeit des Futsals, beziehungsweise einfach auch über die finanziellen Mittel, die da irgendwie bereitgestellt werden. Und deshalb habe ich mich entschlossen, mit ein paar anderen Enthusiasten 2019 Pantera Graz eben zu gründen und eben auch einerseits im österreichischen Ligabetrieb mitzuspielen, aber andererseits eben auch, um weiter Kids und Jugendliche zu fördern.
Ja, sehr gut. Dann sind wir ja schon direkt in der Geschichte deines Vereins. Und vielleicht kannst du da ausführen, was ihr für ein spezielles Konzept habt. Denn ihr habt so ein Drei-Säulen-Konzept, habe ich bei euch auf der Website gesehen, die relativ gut auch aufgebaut ist. Ja, was ist so euer Konzept?
Ja, ich meine, prinzipiell eben, ich habe es eh schon vorweggenommen, die Idee war dahinter, also es ist ja, glaube ich, auch in Deutschland so und in Österreich vor allem, dass es gerade im Kinder- und Jugendbereich wenig gibt, wenig Angebot gibt vor allem. Und deshalb war irgendwie so die Idee, was können wir da installieren, was können wir machen, um den Sport zu fördern in der Steiermark, also in unserem Bundesland und auch in Österreich. Und einerseits haben wir eben, bieten wir so Futsal-Camps an. Letztes Jahr im Sommer haben wir das erste angeboten. Wir arbeiten auch mit lokalen Vereinen im Training im Winter, dass wir einfach direkt mit Jugendmannschaften Futsal trainieren im Winter. Und wir veranstalten zahlreiche Kinder-Jugendturniere, auch die steirischen Nachwuchsmeisterschaften im Futsal zum Beispiel. Und haben eben auch diese erste Mannschaft, die in der zweiten österreichischen Liga spielt, einfach um so ein bisschen eine zukünftige Station irgendwie zu bieten, dass die Jungs sehen, okay, wir trainieren das im Winter, aber es gibt auch noch eine Option, das irgendwie dann auch zu spielen, wenn man älter ist. Also wir arbeiten auch im erste Mannschaftsbereich mit ganz jungen Spielern. Also wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Jungs im Kader, die gerade mal 15 Jahre alt sind. Also es macht da viel Spaß und ja, das so irgendwie im Hintergrund. Und weil du sagst, im Säulen, also wir versteifen uns jetzt nicht auf diese 3 Säulen, sondern die Idee ist eher, wenn jemand mit einer guten Idee kommt, mit einem guten Projekt, dann versucht man irgendwie das zu integrieren und das funktioniert eigentlich bis dato sehr, sehr gut, wird gut angenommen in unserer Umgebung und ja, das ist so ein bisschen die Sache. Also einfach den Futsal zu fördern in der Steiermark und in Österreich ist so ein bisschen das Ziel.
Ja, Futsal fördern hört man natürlich gerne und gerade im Jugendbereich ist es ja auch in Deutschland noch sehr, sehr, ja, sehr, sehr rar gesät mit entsprechenden Projekten. Ihr könnt das so ein bisschen besser durchsetzen, denn ihr habt in Österreich da die Spezialität oder die Spezial- oder wie sagen wir es, die spezielle Konstellation, dass ihr eben ab der U16 schon im Seniorenbereich spielen lassen könnt. Ist das soweit korrekt?
Genau, also ab dem 15. Lebensjahr, also ab dem ersten Tag, wo der Spieler das 15. Lebensjahr hat, ist er grundsätzlich spielberechtigt, auch im Futsal, also auch im Fußball bei uns, also ist in beiden Bereichen gleich. Und wie gesagt, die Grundidee 2015 war ja immer einfach, junge Spieler auch daran zu führen, dass die einfach diese Grundtechniken im Futsal einfach vermittelt bekommen, dass die einfach so ein bisschen diesen dualen Ausbildungsweg gehen. Also einerseits Fußball spielen, das tun halt die meisten natürlich. Und andererseits aber auch den Futsalbereich kennenzulernen und vielleicht auch da irgendwie unter Anführungszeichen Karriere zu machen, beziehungsweise in der zweiten oder ersten Liga zu spielen. Und da gibt es einige Jungs, die das einfach gut annehmen. Also ich merke auch so, wenn du mit 15, 16-Jährigen arbeitest, dass die natürlich, dass du da viel schneller irgendwie Erfolge siehst, dass die einfach gewisse Techniken. Also ganz simpel zum Beispiel die Sohlenmitnahme oder also die ganzen Klassiker einfach viel schneller aufsaugen und das umsetzen. Und das gefällt ihnen dann auch, weil sie natürlich im Fußball schon mit Erfahrungen rausgehen. Wenn die im Futsal mit 15 schon gegen Erwachsene spielen, dann haben die einfach schon einen gewissen Erfahrungswert, den andere vielleicht in dem Alter nicht haben. Also das ist so
Also
die
Da muss ich auch sagen, da beneide ich euch aus deutscher Sicht extrem um diese besondere Konstellation. Denn bei uns in Deutschland kann man ja erst ab dem älteren A-Jugendjahrgang Spieler im Seniorenbereich einsetzen. Und das limitiert natürlich aktuell unsere Jugendausbildung extrem in Deutschland. Es ist also notwendig, separate U19, U18-Mannschaften aufzubauen, was sehr, sehr schwierig funktioniert. Und uns würde genau das helfen, ab 15, 16 die Jungs schon direkt im Seniorenbereich spielen zu lassen. Denn vielleicht kannst du auch nochmal kurz sagen, eigentlich kann man diese Spieler physisch komplett mitspielen lassen. Es macht jetzt nicht den großen Unterschied, vielleicht wie im Fußball. Oder ist das dann doch, schränkt das mehr ein, wenn man jetzt den sagen wir mal ganz überspitzt gesagt, den 18-Jährigen gegen den 30-Jährigen spielen lässt?
Nein, also physisch würde ich jetzt nicht unterschreiben. Natürlich siehst du Unterschiede, weil einfach die körperliche, die Physis einfach noch nicht ausgebildet ist komplett. Aber nichtsdestotrotz, einfach diese Erfahrungswerte mitzunehmen. Und es sind ja auch gute Spieler, also du kannst ja mit 15 schon über gewisse Grundtechnik verfügen, vor allem Spielintelligenz ist natürlich ganz wichtig und damit kannst du sehr, sehr viel wettmachen und es ist einfach schön zu sehen, dass gerade diese Spieler, die jung sind, dass die einfach sehr, sehr schnell diese futsalspezifischen Techniken, Taktiken einfach lernen und auch schneller, muss man sagen, als ein 28-jähriger Fußballer, der jetzt irgendwie in den Futsal einsteigt, das ist einfach so, die Spieler sind ja nicht so geprägt von ihrer Ausbildung und haben einfach da, glaube ich, denke ich, schneller den Zugang auch zum Futsalsport. Also ich habe jetzt selten einen Spieler erlebt mit 15, 16, der bei uns mitgespielt hat, der dann irgendwie unzufrieden war mit dem Training oder mit dem, was er gelernt hat. Also eher im Gegenteil, die nehmen das alle gern mit. Und ob sie jetzt im Fußball reüssieren, natürlich wird das im Sommer gespielt. Das ist bei uns in Österreich so. Aber ich denke auch im Futsal, wie gesagt, wenn da Karrierewege aufgehen, dann soll es nicht nachteilig sein für die Spieler, die da einfach dabei sind.
Ja, deutlich und super, super Sache, dass das da bei euch funktioniert und es kann für die Jungs nur zuträglich sein und förderlich sein, wie du sagst. In dem Alter lernt man schneller, gezielter und auch langfristig nachhaltiger. Ja, finde ich super. Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im österreichischen Futsal. Jetzt habe ich aber nur eine Geschichtsfrage zu eurem Club vergessen, die einem vielleicht als erstes so ins Auge springt, dass ihr euch ja Pantera nennt, also mit dem A noch hinten dran. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie ihr die Namenswahl getroffen habt, was da die Motivation war?
Ja, ich meine, prinzipiell war es einfach eine Runde von motivierten Futsal-Enthusiasten, die irgendeinen Bezug zum Bundesland finden wollten. Also die Steiermark hat dann den Panther als Wappentier. Und da war es ein bisschen naheliegend, einfach das zu wählen. Und das Problem ist, dass es gibt gerade schon ein Team, das sich Panther Graz nennt oder Panthers Graz. Dementsprechend wollten wir das nicht kopieren und haben dann die lateinische Entsprechung einfach genommen. Es klingt so ein bisschen, wir haben einfach gemeint, es klingt schön, wir lassen das so und das ist so der Hintergrund. Also wir haben nichts mit aus dem letzten Podcast von die Panthers Hamburg, glaube ich, oder was Köln.
Köln war letzter Jahr.
Köln, ja. Genau angesprochen. Also das ist jetzt keine Kopie der Kölner Mannschaft und auch keinen Bezug dazu. Aber wie gesagt, hat mit unserem Wappentier im Bundesland zu tun. Und einfach mit der Überlegung einerseits, ein Futsalverein irgendwie für die Steiermark zu sein. Und andererseits finden wir das Wappentier einfach ganz nett. Gerade im Kinder-Jugendbereich, wenn wir da arbeiten. Wenn du Kids Trikots ausgibst, wo ein Panther drauf ist, die mögen das und also es funktioniert immer ganz gut, wenn man da Shirts oder irgendwelche Fanartikel austeilen, dann freuen sich irgendwie alle.
Ist auch schön, genau. Ich generell finde Stories hinter Namen immer ziemlich gut, wie auch die bei der Folge mit den Hunsrück Underdogs, auch dort steckt ja der Name, eigentlich ein Lokalkolorit, also eine lokale Geschichte, das finde ich echt spannend, vielleicht besser als wenn Namen irgendwie zufällig, nur weil der Name gut klingt, gewählt wird und wenn das bei euch so einen regionalen Bezug hat, finde ich das eigentlich ein echt schönes, schon einen guten Ausgangspunkt, mit dem man auch in Zukunft immer besser arbeiten kann. Wenn der Name oder das Logo, wie auch immer, den Bezug zur Region hat, dann lässt sich das auch besser vermarkten und irgendwie verkaufen, nehme ich an.
Genau, also du hast den dritten Aspekt, hast du eh gerade genannt. Also das ist natürlich auch eine Idee, dass du einfach regionale Sponsoren binden kannst und die sagen, okay, cool, Panthers oder Pantera hat mit der Steiermark zu tun, kann ich mit meiner Marke verbinden. Also kommt der in der Steiermark, wenn du mal vorbeikämst, würdest du einfach merken, der taucht dann doch öfter auch bei uns in der Region und genau, dass das einfach passt.
Ist ja auch schön im Futsalbereich bei euch in Österreich, sind die Namen ja auch exotischer, so ein bisschen progressiver und gerade dann, wenn man sowieso den Verein neu gründet, ist eigentlich fast ein Muss, das lokal so zu koordinieren, dass der Name vermarktbar ist und als wenn man sich dann einen Fußballverein anschließt und wieder nur erster FC und so weiter heißt und dann eher relativ anonym bleibt, nur auf die Stadt bezogen, aber finde ich erstmal ganz toll bei euch und hoffentlich hilft euch das natürlich auch dann weiter. Ja, dann kommen wir jetzt wieder zurück zur österreichischen Liga und den Schlag, den ich hier machen will, ist, dass du schon jetzt zwei, dreimal gesagt hast, dass ihr nun ein Team ja im Ligabetrieb stellt und das eben in der zweiten Liga Österreich spielt. Das hört sich natürlich jetzt nach hohem Niveau an, also hierarchisch. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wie der Futsal in Österreich aufgebaut ist, wie viele Teams gibt es und wie viele Ebenen im System gibt es überhaupt?
Ja, also zweite Liga, wie du sagst, hört sich jetzt hoch an, aber im Endeffekt ist es so, dass es genau nur zwei Ligen gibt in Österreich. Es gibt die erste österreichische Futsalliga eben mit 12 Mannschaften. Dieses Jahr gab es die zweite österreichische Futsalliga mit 9 Mannschaften. Also insgesamt waren dieses Jahr 21 Teams am Start, wobei in der zweiten Liga zwei zweite Mannschaften dabei waren. Das heißt, insgesamt gibt es 19 Vereine. Es war schon einmal mehr. Aber leider ist die Zahl zurzeit ein wenig rückläufig, warum auch immer. Und die Fluktuation ist bei uns natürlich sehr hoch. Also ich bin seit 2015 dabei, aber ich habe gefühlt, glaube ich, schon gegen 20 oder 30 verschiedene Vereine gespielt, weil einfach Mannschaften auftauchen, sich wieder auflösen. Und ja, aber das ist bei uns, glaube ich, seit der Gründung der Liga ist das einfach so.
Also diese 19 Teams oder 21 Teams habt ihr, 19 Vereine oder Clubs, hört sich natürlich jetzt erstmal für ein ganzes Land jetzt nicht so viel an, aber wenn man das hochrechnet, Österreich 9 Millionen Einwohner, Deutschland ja vielleicht 80, 90 Millionen Einwohner, dann kommt das mit unseren 170 oder 140 Clubs ja ungefähr hin. Also ihr habt sogar dann eine gute Abdeckung, die wir in Deutschland vielleicht im Niederrhein haben oder in Hamburg. Dort haben wir auch so eine hohe Dichte an Futsal Vereinen. Von daher scheint mir das relativ ähnlich zu den deutschen Verhältnissen zu sein. Nur habt ihr wahrscheinlich das Problem, dass beide Ligen als Bundesliga organisiert sind, also keine
Genau,
regionale
also
Unterteilung gibt.
es gab inzwischen die zweite Liga, da ich immer einen anderen Spielmodus, je nachdem wer dort spielt. Also es gab schon regionale Einteilungen, also eine zweite Liga Nord, zweite Liga Süd. Es gab auch zweite Liga Ost und zweite Liga West, also je nachdem, wo die Mannschaften lokalisiert sind. Aber prinzipiell ist es eine gesamtösterreichische Liga, das heißt, wenn du unter Anführungszeichen Pech hast, hast du schon weitere Anfahrzeiten. Also das kann passieren, wobei man sagen muss, dass bei uns zum Beispiel Vorarlberg und Tirol, das sind die westlichsten Bundesländer, gar keine Teams stellen. Das heißt, das wären auch die weitesten Reisen, Salzburg auch nicht, also die drei westlichsten. Das
Innsbruck
heißt, es
hat dann
gibt so
auch keine
Ballungsgräben.
Mannschaft.
Nein, die hatten einmal eine sehr gute, also zwei sehr gute Futsalvereine in der Geschichte. Die haben sich beide eben aufgelöst, weil, glaube ich, einfach die Kostenfrage war zu groß, weil natürlich für uns ist es, wenn du einmal nach Innsbruck musst, okay, ja, kostet Zeit, kostet Geld, aber wenn die halt jedes zweite Spiel irgendwie weiterfahren müssen, ist das natürlich eine ganz andere Dimension. Also es gab einmal ein Team in Vorarlberg, das weiß ich, es gab in Innsbruck was, in Schwaz, das ist auch in Tirol eine sehr gute Mannschaft, die auch Meister wurde, aber die gibt es alle nicht mehr, also.
Ich habe ja auch gerade mal jetzt parallel hier geschaut, also von euch von Graz nach Innsbruck sind das ja Luftlinie schon 300 Kilometer. Und jetzt habt ihr natürlich viele Teams aus Wien, das sind aber immerhin auch noch 140 Teams, 140 Kilometer Luftlinie. Und was habt ihr sonst? Was ist das Weiteste, was ihr fahren müsst aus Graz?
Es gibt in Linz gibt's ein Team, es gibt in Tulln eben, hat sich das Jahr eine neue Mannschaft gegründet. Das sind so 2,5 Stunden Fahrzeit, also einmal.
Okay.
Das ist okay. Aber wie gesagt, Innsbruck, wie du sagst, das wäre natürlich eine weite Reise. Und ansonsten ist es eigentlich alles im Umkreis von 2 Stunden. Villach ist ganz im Süden, gibt es noch, aber für uns Grazer einfacher. Also wenn du aus Wien bist und nach Villach musst, ist es schon
Okay.
sind es dann 4 Stunden,
Klingt
viereinhalb
für
Stunden,
mich
eine
so als
Stunde.
vergleichbar wahrscheinlich mit der Regionalliga West bei uns. Das sind auch wahrscheinlich ungefähr die Entfernungen. Regionalliga Nordost ist bei uns sogar noch ein bisschen weiter und auch Regionalliga Süd. Ist natürlich, kann ich mir jetzt vorstellen, für die Eintrittsbarrieren daher sehr hoch. Also wenn sich Teams entscheiden, an diesem Ligabetrieb teilzunehmen, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die Selektion schon so weit geht, dass das Niveau der unteren Teams schon gar nicht mal so schlecht ist. Denn wenn man sich entscheidet, dort teilzunehmen und solche Strecken zu fahren, dann, wie ist das spielerische Niveau bei euch in der zweiten Liga? Sind das dann eher Hobbyteams oder dann doch schon entsprechend, wenn ich diese Kosten kenne und auf mich nehme, dann stelle ich schon ein Team, was jetzt nicht aus rein Hobbykickern besteht.
Also das geht dann auch nicht. Also wie du sagst, also ich glaube, gerade diese Fahrzeit, diese Auswärtsspiele sind immer so eine Krux, weil du einfach deinen Spielern vermitteln musst, okay, du musst den ganzen Sonntag freinehmen, weil sonst geht sich das nicht aus. Und das Niveau an Fußballern ist recht hoch, sage ich jetzt einmal. Also futsalspezifisch ist das Niveau natürlich niedrig, weil es wenig Training gibt in die Richtung. Aber es sind alles gute Fußballer, also die doch höherklassig spielen. Das merkt man schon. Also der Meister dieses Jahr, auch eine Mannschaft aus Graz zum Beispiel, die hatten doch einige Drittliga-Fußballspieler. Also die wirklich auf dem Weg zum Profi sind teilweise oder kurz davor.
Also
Also
Fußball,
Fußball,
Drittliga-Fußballer.
genau, Drittliga-Fußballer. Und da ist das Niveau natürlich hoch. Und wie du sagst, also das, einerseits die Kosten für die Anmeldung für die Liga sind jetzt nicht so hoch. Da versucht der ÖFB also Zuschüssen zu arbeiten. Das heißt, Schiedsrichterkosten sind sehr niedrig. Ich glaube, die Anmeldegebühr ist bei 500 €. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, insgesamt
Kaution oder an,
kostet
also
die Liga.
bekommt ihr die 500 € zurück?
Nein, die kriegst du nicht zurück. 750 € musst du sowieso zahlen. Also ich glaube, du musst noch 500 € Depotgebühr nennen, heißt das bei uns. Also die kriegst du aber zurück, wenn du keine Strafen sammelst. Keine Verbandsstrafen.
Okay.
Und also in der Summe nicht so wenig, das stimmt schon. Aber ich glaube, es sind eher die Kosten, die halt so entstehen. Also jetzt Fahrtkosten, Hallenkosten, du weißt das eh, infrastrukturelle Geschichten. Also das summiert sich natürlich. Das ist klar. Und du merkst, also wir hatten ein neues Team dieses Jahr, die hatten große Probleme, weil die natürlich wenig Erfahrung hatten auch in dem Bereich. Und die hatten schon Schwierigkeiten. Und die anderen Teams, die schon länger dabei sind, da merkt man schon, dass die über die Kosten wissen und auch über, dass die Spieler dann doch eben gute Fußballer sind, zumindest.
Wie hat die Liga, also ihr habt ja die Bundesliga bei euch, auch die beide sind ja Bundesliga sozusagen, aber die erste Bundesliga bei euch, seit wann gibt es die offiziell im ÖFB und wie hat der Futsal, nur mal so ein ganz kurzer Abstrich, wie hat der Futsal begonnen bei euch im Futsal in Österreich?
Also im ÖFB eingegliedert ist der österreichische Futsal seit 2010. 2006 allerdings gab es schon die ersten Ligen. Wobei das kennt ihr aus Deutschland, glaube ich, auch eher so Turniere waren. Also das heißt, du bist irgendwie zu verschiedenen Orten gefahren und es wurde dann ein Meister gekürt. Dann gab es auch diese Sammelspieltage, also so ab 2010, einfach um eben Fahrtkosten wie auch immer zu minimieren. In den letzten Jahren eigentlich gab es einen Schub. Einerseits wurden eben diese Einzelspieltage eingeführt, dass du halt wirklich jedes Wochenende nur mehr ein Spiel hast. Und ja, seit 2019 gibt es auch die Nationalmannschaft. Also wir waren eines der letzten Länder in Europa, die eine Nationalmannschaft gegründet haben. Und das hat jetzt noch einmal
Willkommen im
einen Schub
Club.
gegeben. Ja, genau, Deutschland war ja auch ein Spätzünder sozusagen. Aber bei uns war es wirklich schon sehr überfällig. Also ich weiß, dass die Leute, die im ÖFB einfach mit Futsal zu tun haben, dass die sehr lange gekämpft haben dafür. Und ja, seit 2019 gab es ja eh schon, glaube ich, 3 Länderspiele inzwischen gegen Deutschland.
Ja.
Mit 2 Unentschieden, einer Niederlage zuletzt in der EM-Qualifikation. Aber das passt auch. Also
Sind wir noch
es geht was
Augenhöhe?
voran. Nein, würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, dass Deutschland schon stärker ist. Aber dann muss man einfach auch fairerweise sagen, dass die Auswahl an Spielern einfach höher ist. Und
Klar, wenn ihr
es hat ja auch
21
den
Teams
Druck.
habt und wir 160, Ja, auch wenn wir natürlich dann
Klar,
mehr
also.
Hobbyteams haben, ist das mit Sicherheit ja ein kompetitiver Vorteil, ohne
Genau,
Frage.
wobei ja auch das Jahr, also auch das eine Jahr, ich glaube 2018 oder wann war euch die Gründung? Und das können.
Der
Genau,
Nationalmannschaft?
die. Genau.
2016 war, glaube ich, das erste Länderspiel, ja.
Ja, dann sind sogar 3 Jahre Unterschied eigentlich. Also die siehst du schon. Also da wird schon futsalspezifischer gearbeitet bei euch. Also auf verschiedenen Sektoren und dementsprechend würde ich euch schon stärker einschätzen. Zurzeit noch, wie gesagt, aber ja, Futsal hat ja den Vorteil, du brauchst jetzt nur 4 Feldspieler und einen Tormann. Das heißt, wenn die gute Qualität haben und du vielleicht noch den einen oder anderen guten Ersatzspieler hast, dann kannst du schon viel aufholen. Also,
Ja, also
genau.
ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger als Fußball. Ja, wie, also verstehe ich das richtig? Habt jetzt eure beiden Ligen, beide Bundesligen sind Ganzjahresligen mit
Nein,
Einzelspieltagen,
nein,
Hinrückspiel.
ganz falsch. Keine Ganzjahresmeisterschaft, im Gegenteil. November bis Februar, 4 Monate, wird gespielt. Es ist das Bestreben des ÖFB, dass es eine Ganzjahresmeisterschaft geben soll. Allerdings gibt es in Österreich eine spezielle Regelung, die das sehr schwierig macht. Ich weiß nicht, ob ihr die, ich glaube, die habt ihr in Deutschland nicht. Es gibt die sogenannte Stammsportartregelung bei uns. Das heißt, du musst dich quasi entscheiden, ob du Fußball oder Futsal spielst. Das
Oh,
musst du dem
okay.
Verband bekannt geben. Und je nachdem, wenn du Futsalspieler bist zum Beispiel, dann müssen wir dem Spieler für den Sommer quasi die Erlaubnis geben, dass er Fußball spielt offiziell. Und umgekehrt muss der Fußballverein, wenn du Fußballspieler bist, dem Futsalverein die Erlaubnis geben, dass der Spieler spielt. Und dementsprechend gibt es keine Ganzjahresmeisterschaft, weil ich sage mal, 98% der Spieler im Fußball auch aktiv sind, die Futsal spielen in Österreich.
Also, ich habe kein paralleles Passwesen.
Nein, nein, eben, es läuft alles über den ÖFB. Und es gibt ja auch den ÖFB Cup seit 2 Jahren, vorher hat es die Challenge League gegeben. Und es tut sich der ÖFB extrem schwer, dass der zustande kommt, weil da gibt es eben die Regelung, dass nur Futsal-Stammspieler teilnehmen dürfen. Und
Die dann in
genau, also
keinem Fußballverein registriert sind. Oder
die
nur im.
dürfen Fußball spielen,
Aber
die
nur im
dürfen im
Sommer.
Fußballverein registriert sein, ja, dürfen
Ja.
sie, aber müssen als Futsal-Stammspieler deklariert sein. Das heißt, der Futsalverein hat dann quasi die Macht, dem theoretisch auch zu verbieten, dass der Fußball spielt, was natürlich kein Futsalverein macht, weil dann würden die Jungs sowieso nicht Futsal spielen. Aber das macht es halt ein bisschen komplizierter,
Also das
dieser
stelle ich mir sehr
ganze schwierige.
kompliziert vor, weil bei uns ist, wenn wir neue Spieler bekommen im Verein, ist das erste Argument immer: Kein Problem, Fußball, Futsal sind parallel, du kannst beide spielen. Ist auch in den meisten Landesverbänden so, dass Futsal Samstag ist, Fußball Sonntag, sich auch nicht überschneidet. Aber natürlich gibt es dann wieder die Problematik, dass sich einige Fußballvereine gerade ab Oberliga dann sperren und Futsalverbot in die Verträge schreiben, was ich aber natürlich immer, weil es ein bilateraler Vertrag ist, eine günstigere Regel finde, als wenn man grundsätzlich zustimmen muss. Das finde ich natürlich.
Genau, das macht es nämlich sehr schwierig. Also du musst quasi vor der Wintersaison alle Fußballvereine, wo deine Spieler aktiv Fußball spielen, anrufen und mit dem Sektionsleiter quasi diskutieren, ob das in Ordnung geht, dass der spielt bei dir. Und du kennst die Argumente, die einfach oft genannt werden, ja, Verletzungsgefahr und. Da kann es da passieren, dass ein Spieler da nicht spielen darf, weil der einfach das Okay nicht gibt. Also
Also habt ihr
ganz
natürlich
schwierig.
recht wenige reine Futsalspieler, die dann eben nur.
Ganz wenige. Also ich kann jetzt nur von meinem Verein sprechen. Also es gibt ehemalige Fußballspieler, die auch höher gespielt haben, die jetzt ein bisschen auf den Futsal-Geschmack gekommen sind, die gesagt haben, okay, ich möchte eigentlich nur Futsal spielen, was insofern schwierig ist, weil du denen wenig Bühne geben kannst irgendwie. Und auf der anderen Seite, also bei den anderen Vereinen war es sehr oft der Fall, dass dann irgendwie die Facebook-Nachricht rauskam. Ja, Spieler XY kann nicht spielen, weil der Verein die Freigabe verweigert hat. Und das sind dann teilweise Spieler, die auch im Nationalteam spielen oder Stammspieler sind eigentlich im Verein. Also das ist ganz schwierig.
Klingt für mich auch sehr, sehr schwierig. das in der Organisation auch für die Stärkung der Liga als Argument zu bringen, ist natürlich echt schwierig, das zu planen. Und kann ja auch sein, jemand sperrt den unerwartet den Spieler. Ist natürlich für die Planbarkeit eine Katastrophe mitunter.
Der Vorteil ist, weil du das sagst, also es kann zumindest die Planbarkeit ist schon gegeben, weil wenn der Verein einmal das okay gegeben hat, kann er es nicht mehr zurückziehen. Das heißt, wenn der sagt im Herbst, okay, der darf den ganzen Winter spielen, dann ist das nicht mehr rückgängig zu machen. Also der spielt dann auch, außer der Verein legt dem Spieler halt dann irgendwie nahe, okay, wenn du jetzt da Futsal spielst, dann spielst du das ganze Frühjahr nicht mehr Fußball bei uns. Dann wird er sich wahrscheinlich trotzdem für den Fußball entscheiden, aber der administrative Weg ist dann irgendwie abgeklärt.
Aber spielen die Spieler dann trotzdem Fußball parallel im Trainingsbetrieb der Fußballvereine weiter? Oder ist es so, dass man dann gar nicht mehr Fußball im Winter spielen darf?
Schwierig. Also man merkt es im Trainingsbetrieb. Also die Fußballsaison geht ja meistens bis Mitte November bei uns, wo aber schon die Futsal-Vorbereitung beginnt. Oder eigentlich Mitte November beginnt schon die Meisterschaft. Also die meisten steigen direkt vom Fußball in den Futsal ein. Mhm. Und viele Vereine starten im Jänner bereits mit der Fußballvorbereitung. Und da kann es dir eben passieren, dass die Spieler dann nicht mehr für den Futsal zur Verfügung stehen. Dass die eigentlich im Prinzip nur zweieinhalb Monate aktiv sind im Futsal und den Rest wieder Fußball spielen. Also das kann dir passieren.
Okay, dann haben wir...
Jetzt muss ich sagen, ist mir auch schon passiert im Verein. Also dass du einfach Spieler kurz hast, dich eigentlich freust. Okay, der Spieler hat sich irgendwie entschlossen, Futsal zu spielen. Und der Geldgeber, sage ich jetzt einmal, ist aber der Fußball. Und natürlich, der Spieler entscheidet sich dann, okay, im Jänner, der Trainer hat zu mir gesagt, du, ich brauche dich in der Vorbereitung, hör auf mit dem Futsal, und dann sind sie wieder weg. Also,
okay.
Passiert.
Sehr, sehr, sehr speziell. Dann gibt es ja doch einen Tatbestand, der in Deutschland, im deutschen Futsal ja doch positiv ist, dass wir das parallele Spielrecht haben. Also auch mal ganz interessant, das zu hören, wie das in Österreich da läuft. Wie habt ihr denn noch weitere Hobbyligen? In Deutschland gibt es ja bei uns die Futsalliga Kiel, Futsalliga in Greifswald. Das sind also Hobbymannschaften, die außerhalb des DFB bestehen, die Futsal in Sammelspieltagen oder an der Uni Ligabetriebe anbieten. Habt ihr dort in Österreich entsprechende Hobbyligen oder sind es wirklich dann rein diese zwei Ligen und die 21 Clubs oder Teams?
Also nicht, dass ich wüsste. Also Futsal-spezifisch liegen außer die ersten zwei österreichischen Bundesligen gibt es eigentlich gar nicht. Es gab vor 2 Jahren, glaube ich, war es in Kärnten, ein Pilotprojekt, da haben sie eine dritte Liga eingeführt, eine regionale, aber da waren, glaube ich, auch nur 4 Mannschaften und die haben sie dann wieder eingestampft. Also ja, ganz schwierig, was halt auch die Einstiegshürde sehr groß macht, weil, wie gesagt, wenn du nicht bereit bist, diese weiten Fahrten auf dich zu nehmen, die Kosten zu tragen, dann hast du eigentlich gar keine Möglichkeit, irgendwie aktiv zu spielen.
Das ist schade natürlich. Ein ganz interessanter Umstand, den ich auch auf deinem Profil gefunden habe, ist, dass du eine UEFA-Futsal-B-Lizenz hast, die wir alle in Deutschland gerne haben wollen, die es bei uns noch nicht gibt. Dahingehend die Frage, wie bist du an diese Lizenz gekommen und wie sieht die Trainerlizenz oder auch die Trainerverfügbarkeit bei euch in Österreich auf und die Lizenzausbildung?
Wie bin ich dazu gekommen? Also der ÖFB hat ganz offiziell einfach einen UEFA-B-Lizenzkurs ausgeschrieben im Futsal letztes Jahr und war natürlich Feuer und Flamme, da einfach mitzumachen. Ich weiß, dass es bereits einen Pilotkurs gab, 2 Jahre vorher, wo allerdings die UEFA-Bestätigung ausblieb, dass das dann ein offizieller Kurs war. Und habe mich einfach angemeldet, war natürlich eine tolle Sache. Also war geleitet vom österreichischen Nationaltrainer, von Patrick Babic und von einem ehemaligen Fußballer, Gilbert Brilasnik. Und war eine tolle Sache, einfach der ÖFB war sehr bemüht. Das hat man gemerkt, einfach der erste Kurs, dass der gut abläuft. Das war dann der Benny Mörster aus Belgien eben, um den UEFA-Kurs abzunehmen. Den kennt sie in Deutschland auch, glaube ich.
Ja, wir hatten ja 2015 auch so einen Kurs, den du kurz erwähnt hattest, der eigentlich für Multiplikatorenbildung da vorgesehen war und eigentlich auch ein Zertifikat verteilt werden sollte, ein UEFA-Lizenzzertifikat, was wir alle nie bekommen haben, die Teilnehmer. Da hatten wir auch noch alle drauf. Deshalb, wie viele Teilnehmer hattet ihr denn jetzt in diesem einen UEFA-B-Lizenzlehrgang? Wie viele Lerneinheiten hattet ihr da?
Also ich kann mich erinnern, es waren dann, glaube ich, doch 15 Leute. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war auf jeden Fall, ich weiß, dass sie Schwierigkeiten hatten zuerst, dass sie den voll bekommen. Also das Interesse war nicht so hoch. Wir hatten dann aber auch eben einen Trainer zum Beispiel aus Deutschland dabei, einen aus Ungarn. Also wir hatten aus dem Ausland einfach auch Leute, die dann teilnahmen und vor allem Kinder-Jugendbereich. Also 15 Tage waren es insgesamt. Das war auch nicht so einfach, die immer so in Viererblöcken irgendwie aufgeteilt waren, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und war natürlich eine tolle Erfahrung. Also wie gesagt, futsalspezifisch da irgendwie was zu lernen. Abseits von YouTube ist ja nicht so einfach und deshalb war ich ganz froh, dass ich da teilnehmen durfte. Ja.
Also da seid ihr uns wieder voraus in Deutschland, da wir eben so diesen UEFA-B-Lizenz-Lehrgang noch nicht hatten bei uns. Und deshalb gut, wobei, dass der ÖFB sich da für euch da schon eingesetzt hat.
Ja, wobei, ich meine, es gibt generell im österreichischen Ligabetrieb jetzt trotzdem nicht so viele lizenzierte Trainer. Also es laufen jetzt in Österreich nicht, weiß ich nicht, jetzt 15 Trainer bei diesen 19 Mannschaften herum. Ich glaube, es waren aus der Liga waren 3 Vereine, die quasi jetzt Trainer ausgebildet haben. Und der Rest sind einfach auch, also ich glaube, es gibt generell nur 5 Vereine, die Trainer beschäftigen. Und ich glaube, der Rest sind einfach motivierte Spielertrainer oder Enthusiasten einfach, die da irgendwie, also Spieler einfach, die da sagen, okay, ich mache das gleich mit. Also ich glaube, dass da schon noch Luft nach oben ist. Es gibt das Jahr wieder einen Kurs, wo ich auch die Kollegen, die ich jetzt im Verein habe, animieren möchte, dass die da einfach mitmachen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich da einfach weiterzubilden und eben auch eine Lizenz irgendwie zu haben. So wie du sagst, in Deutschland oder in Deutschland, glaube ich, ist so in der neuen Bundesliga, da brauchst du ja dann auch eine Trainerlizenz. Also da gibt es ja, wenn es bei euch keinen Kurs gibt, gibt es da ja Schwierigkeiten irgendwie. Und
ja, soll jetzt dieses Jahr wohl einer angeboten werden. So richtig steht das Curriculum wohl noch nicht. Aber ja, da seid ihr uns wirklich eins voraus. Und ja, seid froh. Seid froh, dass ihr das habt. Hilft auch
bin
bei
ich,
der...
Bin ich sehr, also...
Glaube ich, ja.
Genau.
Ja, letzte Frage zum Futsal-System in Österreich, bevor wir dann noch wieder zurück zu eurem Panteras kommen. Direkter Vergleich oder Torverhältnis, wie wird das bei euch gehandhabt? Ist ja immer im Futsal ein bisschen kritisch, gerade bei uns in Deutschland mit der Regionalliga Nordost, die dann ja auch aufgrund des Torverhältnisses primär auch entsprechende Resultate dann auch generieren. Wie sieht das bei euch in Österreich aus?
Seit dieser Saison haben wir den direkten Vergleich, aber wie es oft ist im Sport, hat einfach ein Ereignis irgendwie dazu beigetragen, dass diese Regel verändert wurde. Also letztes Jahr waren einfach 2 Mannschaften im direkten Kampf um den Playoff-Aufstieg und brauchten eben hohe Siege. Und dann kam es eben zu einem 34-1 Sieg von einer Mannschaft, wohingegen die andere dann irgendwie 10-0 gewonnen hat und die 34-1 Truppe wegen einem besseren Torverhältnis aufgestiegen ist. Und das war natürlich bitter für die andere Mannschaft. Und dann hat man irgendwie umgeschwenkt, was ich sehr gut finde grundsätzlich, weil ich glaube auch, dass das direkte Duell irgendwie dann mehr zählt und ich glaube, es hat niemand irgendwie was davon, wenn ein Team 34-1 gewinnt, also unabhängig davon, wie das zustande kommt, aber wenn ich gegen ein schwächeres Team spiele, glaube ich, habe ich einfach als Trainer die Möglichkeit, okay, dann bringe ich halt auch Spieler, die jetzt nicht so viel gespielt haben, weil das Torverhältnis vielleicht nicht so wichtig ist und in dem Fall haben die dann trotzdem irgendwie ja, 40 Minuten 34 Tore, das ist natürlich, kann man sich ja ausrechnen.
Ja, eine hohe Trefferfrequenz. Kennen wir eben auch bei uns aus einigen Regionalligen. Ja, und der häufigste Grund ist eben dieses Torverhältnis. Und super, dass ihr da jetzt, glaube ich, umgestellt habt, denn damit umgeht man ja auch dann diese strategischen Spiele oder diese nicht leistungsgerechte Entscheidung. Dann ist schon gut. Ja, achso, übrigens, wer ist denn eigentlich bei euch, vielleicht die sich im österreichischen Futsal nicht so auskennen, die meisten, die Reihensieger, also wer sind die bekanntesten Namen nochmal, dass wir am Ende nochmal, wenn man Teams nochmal hört.
Von den Teams, oder?
Ja, genau, so die meisten Meister oder so.
Ja, die Allstars Wiener Neustadt sind jetzt zum dritten Mal Meister geworden hintereinander. Die sind sehr stark, die haben letztes Jahr auch gegen TSV Weil im Dorf in der Champions League Quali gespielt. Dort sind dort unterlegen. Stella Rossa Wien ist so der Seriensieger in Österreich oder der die haben, glaube ich, 6 Titel inzwischen und Allstars jetzt auch. Ich glaube, die sind jetzt gleich auf. Und ja, es gibt einige Teams, die sehr gute Arbeit machen. Fortuna Wiener Neustadt, also Wiener Neustadt, lustigerweise, ist irgendwie so ein Hotspot des österreichischen Futsals. Da gibt es die Fortuna, die sehr stark ist. Und wer mir auch gut gefällt, wer auch gut arbeitet, Futsal Klagenfurt, die da in Kärnten ganz viel bewegt haben. Also es gibt dann doch einige Teams, die da wirklich gute Arbeit leisten. In Österreich, denke ich.
Ja, super. Dann glaube ich, haben wir das Thema Futsal Österreich ziemlich gut abgerundet und auch vieles Interessantes über die Liga gehört. Und würde jetzt am Ende nochmal zu eurem Verein zurückkommen, zu den Panteras und gerade in diesem Hintergrund, wie eure Liga funktioniert, können wir vielleicht jetzt auch erst über eure aktuelle Situation bei den Panteras sprechen, wenn man all diese Informationen überhaupt kennt. Vielleicht zunächst, ja, wie sieht bei euch die klassische Frage im Futsal, wie sieht die Hallensituation aus bei euch? Wie oft könnt ihr trainieren? Wie regelt ihr die Spielbetriebe? Habt ihr ausreichend Kapazitäten da bei euch?
Ja, also es hat sich in den letzten Jahren jetzt gebessert. Also dadurch, dass ich einfach jetzt länger dabei bin und gute Kontakte habe inzwischen, haben wir es das Jahr geschafft, dass wir zweimal die Woche trainieren, also was eh schon ein Luxus ist im Futsal. Und in einer sehr guten Halle, ein bisschen auswärts von Graz, aber konnten wir gut nutzen eigentlich. In Graz wurde erst dieses Jahr eine neue Sporthalle gebaut. Da konnte ich auch gleich den Kontakt herstellen, also wo wir wirklich in einer der neuesten, modernsten Hallen in Österreich spielen durften. Das war auch sehr gut. Aber prinzipiell, ich weiß, gerade im Wiener Raum ist die Hallensituation schrecklich, das weiß ich. Weil da irgendwie die Stadt Wien und das Magistrat die Hallen einteilt und du eigentlich kaum eine Möglichkeit hast, über einmal die Woche irgendwie ein Training zu gestalten. Also das ist mir bekannt. Wenn du ein bisschen so, Graz ist schon ein bisschen provinzieller, sag ich jetzt einmal. Da gibt es schon mehr Hallen, wobei die Hallengrößen ja auch passen muss. Du weißt das. So in kleinen Hallen kannst du schon ausweichen, aber langfristig ist das, glaube ich, keine gute Entscheidung. Und es gibt Vereine, die haben da überhaupt kein Problem. Also wenn du ein bisschen auswärtig wohnst, die haben meistens super Hallen und gibt es wenig Konkurrenz jetzt. Also so der Unterschied eben zu Wien zum Beispiel, das merke ich.
Wie groß ist euer aktueller Kader und auch gerade, weil ihr ja so junge Spieler stellen könnt, wie ist das Altersgefüge aktuell bei euch?
Ja, also ich glaube, das ist auch ähnlich wie bei euch oft. Also du hast so einen Kern an Spielern, der einfach regelmäßig spielt und gern dabei ist. Ich würde das jetzt so benennen bei 8 Spielern. Und es gibt darüber hinaus schon einen großen Kader. Also vor der Saison haben wir immer so 25 Spieler gelistet. Und die Trainingsbeteiligung, ja, liegt dann so bei, sage ich mal, bis zu 16 Leuten. Also das funktioniert ganz gut. Und zum Ende der Saison wird es dann immer schwierig, wo einfach parallel die Fußballsaison beginnt, eben die Problematik, die ich vorher schon angesprochen habe, wo dann irgendwie schauen musst, dass du ja irgendwie genug Leute zusammenbringst. Wobei wir diese Saison ein bisschen Pech hatten, weil bei uns gab es so ein Playoff-System und wir haben so 20 Sekunden Verschluss den Aufstieg ins obere Playoff verpasst, was natürlich ein bisschen kontraproduktiv für die Kadersituation war. Weil wir dann um die goldene Ananas gespielt haben und dann, ja, war das Interesse des einen oder anderen jetzt nicht mehr so groß, muss man fairerweise sagen. Und dann, ja, war die Kadersituation ein bisschen schwieriger. Aber wir haben so einen guten Stamm eben und Altersgefüge. Ja, also unser ältester Spieler ist 38, aber es ist wirklich eine Ausnahme nach oben. Grundsätzlich sind die Spieler alle unter 30 fast. Also ich glaube, von 15 bis 26 sind wir, glaube ich, doch eine sehr junge Mannschaft, also fast die jüngste in der Liga. Sogar die zweiten Mannschaften waren vom Altersschnitt oft älter als wir. Also, ja, ist aber auch bewusst so gewählt. Also, wie gesagt, ich möchte einfach junge Spieler irgendwie motivieren, den Sport auszuüben. Und eigentlich so langfristig eher planen. Also, ein Aufstieg das Jahr, so bitter dass das war, 20 Sekunden irgendwie Verschluss, da das Tor zu bekommen. Aber
Das ist Futsal,
darauf.
ne?
Ja, genau, eben, das ist so. Also von 0,5 haben wir uns auf 5,5 herangekämpft und das 5,6 bekommen. Das war, war wirklich tragisch.
Klingt auf jeden Fall nach dem Paradebeispiel eines Futsalspiels. Also so wie man es eigentlich haben, mit Fluch und Segen gleichzeitig. Ja.
Aber wie gesagt, das war jetzt irgendwie kontraproduktiv bezüglich der Kadersituation. Aber bei uns verdient ja keiner was. Also zahlen alle Mitgliedsbeitrag sogar. Dementsprechend, ja, war es jetzt nicht schlimm und ja.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Was eure Finanzierungssituation ist auf der einen Seite, also was ist euer Finanzierungsmix, wie generiert ihr Einnahmen und was habt ihr so für Kostenblöcke, gerade Spieler, aber auch hinsichtlich, das hast du schon so ein bisschen angedeutet, die Spielbetriebskosten.
Ja, natürlich, also zuerst zu den Kosten vielleicht, natürlich die Teilnahme direkt an der Liga kostet ein bisschen eine Gebühr, Trainingskosten, dann ja, einfach die Fahrten auch, Auswärtsfahrten, also alles, was da irgendwie mitspielt an infrastrukturellen Geschichten. Wobei wir grundsätzlich schon gesegnet sind, eben wie gesagt, durch die Situation, wie wir es jetzt vorfinden. Mhm. Generieren tun wir viel über unsere Seitenprojekte. Also das heißt, wenn wir Trainings abhalten mit Vereinen, bekommen wir ein bisschen was dafür. Das heißt, wenn wir Turniere veranstalten, natürlich. Sponsoring ist immer schwierig, das merken wir auch. Du kannst halt wenig anbieten im Futsal, das ist so. Also die großen Zuschauermassen bleiben jetzt aus, das ist klar. Da muss man realistisch sein und das sind eher kleine lokale Geschichten. Dort einmal 200 Euro vielleicht für irgendwas am Trikot drauf. Und wir haben einen tollen Ausrüster, einen deutschen Ausrüster, Balco, die mit Molten einfach auch einen guten Ballausrüster haben, die im Futsal sehr aktiv sind. Der uns da sehr unterstützt hat auch und also du weißt, wie es im Futsal ist. Einfach, du musst schauen irgendwie, dass du zu deinem Geld kommst. Aber ich muss sagen, wir haben sehr gut bilanziert das Jahr, sogar was übrig geblieben für nächste Saison. Also das passt. Mitgliedsbeiträge gibt es eben, wobei die doch eher niedrig gehalten sind, irgendwie einfach so ein bisschen als Motivation, dass die Leute sehen, okay, ich zahle was und komme dann auch zum Training und so. Aber jetzt irgendwie nicht so viel, dass die sagen, okay, das ist mir zu teuer. Also das ist genauso gewählt.
Mhm. Wie viele Zuschauer habt ihr so im Durchschnitt? Wahrscheinlich dann auch so die klassischen 50 oder so maximal.
Genau,
oder?
Also wir haben es teilweise recht klug gewählt, weil wir das Glück haben, dass wir die Futsal-Kinder- und Nachwuchsturniere machen. Und wir haben oft die Heimspiele so dazwischen hineingelegt. Das heißt, du hast dann oft einfach 200 Leute, die wegen dem Turnier bleiben. Das war ganz clever. Aber prinzipiell bei einem normalen Heimspieltag zwischen 50 und 80 Zuseher. Also einfach, du weißt, dass Großteil Eltern, die dann zuschauen kommen, Freundinnen. Und wir haben ein bisschen Glück durch die Location einfach, dass da wirklich Leute kommen und den ganzen Tag aufzubringen, weil da ist dann Futsal, dann ist Handball dahinter, dann Basketball.
Also ihr spielt regelmäßig in dieser neuen Halle?
Genau, also 80% der Heimspiele konnten wir dort spielen und das war ein großer Glücksfall, also die ist ja wirklich top, einfach für Futsal und ja.
Generell, ja. Wie sieht das generell nochmal zu österreichischem Niveau, dass man sich das auch vorstellen kann, wird oben in den oberen Ligen, in der oberen Liga, wie viel wird da gezahlt schon an Spielern? So, was ist so der, was verdient man als Spieler und wie viele Zuschauer sehen wir da bei den Top-Clubs?
Also, die Zuschauermassen bleiben auch in der ersten Liga aus, wobei wir jetzt schon Fortschritte sehen. Einerseits, es gibt einen Fernsehsender, einen lokalen, also Laola 1 heißen die pro Woche ein Spiel übertragen aus der ersten Liga. Also das macht natürlich schon einen guten Eindruck. Es gibt Vereine, die vereinzelt, wenn es einmal ein Derby gibt oder so, schon so 200, 300 Zuschauer haben. Fortuna wieder Neustadt, das sind irgendwie Vorbild auch für meinen Verein, muss ich ganz ehrlich sagen. Die machen ganz tolle Publicity-Arbeit und vermarkten sich sehr gut. Also die haben schon viele Zuseher, aber es kann auch passieren bei den Allstars, also die richtig gut sind, dass da nur 80 Leute sitzen oder 50 Leute. Also hängt natürlich auch ein bisschen so von den Spieltagen ab. Bei uns in Österreich ist es nämlich so, dass am Samstag eher Fußball ist und am Sonntag Futsal. Und wenn du am Sonntag um 19, 20 Uhr spielst, dann kommen die Leute halt einfach nicht. Also das natürlich auch erschwert das Ganze natürlich ein bisschen. Und ja, also es ist schwierig. Geldsituation, es wird nicht wenig Geld gezahlt. Also ich kann jetzt nicht irgendwie offiziell was sagen. Ich habe Gerüchte gehört natürlich, dass gewisse Spieler schon im dreistelligen Bereich jetzt einfach Geld kriegen. Also pro Spiel dann irgendwie 200, 300 Euro. Und was sich dann schon summiert, ich meine, 16 Spiele sind es, glaube ich, im Jahr. Also das kann man sich dann eh ausrechnen,
Ja.
dass das dann nicht zu wenig ist.
Das ist auch viel im deutschen Feld, das ist so, was ich über Deutsche, auch nur über Gerüchte natürlich höre, ist das auch schon relativ viel dann für deutsche Verhältnisse. Interessant.
Ja, es ist, aber also ich glaube, ihr habt dasselbe Problem. Also bei uns, wenn du in die letzte österreichische Fußballliga schaust, werden da schon also ansehnliche Beträge gezahlt an
Ja.
irgendwelche erste Klasse Goalgetter. Die kriegen dann ein paar 100 Euro, weil die einfach die Mannschaft eine Liga höher schießen, von Liga 9 in Liga 8 oder so. Und das ist im Futsal natürlich auch ein Thema. Also ich glaube, du kannst auch schwer ganz oben mitspielen bei uns, wenn du jetzt irgendwie nichts zahlst oder so. Also das ginge nicht. Also da bin ich ja realistisch.
Okay. Ja, zu euch noch. Ich habe auf eurer Seite gesehen, ihr habt einige Kooperationen auch, zum Beispiel mit Sturm Graz. Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen was sagen, was da euer Ansatz ist oder wie das Thema Futsal bei euch in Graz wahrgenommen wird von anderen Vereinen?
Ja, also es gibt einige Kooperationen, Trainingskooperationen eben mit lokalen Vereinen, wo wir einfach mit den Kindern und Jugendlichen trainieren. Also da wird es sehr gut angenommen von den Trainern natürlich, die da einfach offen sind. Es gibt die Kooperation mit Sturm oder hat es gegeben das Jahr, wobei Sturm gleichzeitig auch die Akademie Steiermark betreibt, also die Bundeslandakademie sozusagen. Und einerseits war das irgendwie daran geknüpft, dass ich als Trainer da beim Akademiekonvent, wo alle Bundesländer zusammenkamen, als Futsalcoach einfach auftrat und die Mannschaft ja da einfach gecoacht habe und unterstützt habe im Training. Und andererseits waren aber Akademiespieler bei uns im Winter auch tätig, also einfach auch 16, 15, 16-jährige Spieler, die wie gesagt im Winter ja, bei uns auch trainiert und gespielt haben. Und ja, wurde, sage ich mal, so lala angenommen. Also die Motivation war am Anfang hoch irgendwie und hat sich dann auch reduziert. Also vor allem, weil Sturm Graz natürlich trotzdem Fußball ganz klar im Fokus hat. Und dann gab es dort einen Trainerwechsel auch noch. Das heißt, die Ansprechperson war dann nicht mehr da. Und dann war irgendwie das Projekt auch irgendwie gekippt jetzt einmal.
Also
Aber grundsätzlich war es schon einmal ein guter Ansatz. Also ein Sturm war jetzt nicht abgeneigt, irgendwie was zu machen mit uns.
Aber dann höre ich raus, dass trotzdem Futsal als Zusatzeinheiten im Jugendbereich, als Technikeinheit noch nicht so weit auch verbreitet sind, wie auch bei uns in Deutschland eben noch nicht, in den Fußballvereinen.
Na, also in Österreich ganz, ganz klar, der Hallenfußball ist bei uns Kaiser. Also das heißt, der Großteil ist auch damit aufgewachsen, auch der Trainer. Und die sind einfach gewohnt, den Ball gegen die Bande jetzt zu schießen, sage ich jetzt einmal. Und verstehen, oder ist einfach, du kennst eh die Problematik, ist einfach so eine emotionale Gebundenheit einfach an das Thema, dass es oft schwer ist, irgendwie die Vorzüge vom Futsal jetzt irgendwie durchzubringen. Aber ich merke gerade bei den jüngeren Trainern eben, dass da trotzdem irgendwie eine Bereitschaft da ist. Auch bei Sturm eben, also der Akademieleiter ist das sehr positiv, steht da sehr positiv gegenüber. Aber wie gesagt, der Fußball ist immer Nummer eins, dann kommt Hallenfußball, und dann ist irgendwie Futsal, so von der Rangordnung. Und da irgendwie sich den Platz zu erkämpfen und auch in der Trainingsgestaltung irgendwie Platz zu finden, also ist nicht so einfach. Das merkt man einfach. Also ich bin auch im steirischen Verband tätig. Und habe da einfach Kontakt zu ganz vielen Fußballvereinen und merke da sehr oft eine sehr starke Ablehnung. Also oft einfach vereinsintern. Das heißt, wenn irgendwie der Vereinsvorstand sagt, das ist ein Blödsinn, das macht man nicht, dann ist irgendwie der ganze Verein verkauft. Also da machen wir das auch nicht. Da kannst du als Trainer noch irgendwie so intervenieren. Und da gibt es halt nach wie vor viele. Also du kennst das eh wahrscheinlich in Deutschland, wird es ähnlich sein. Aber das ist ja oft so, wenn neue Dinge kommen. Funinho ist so ein Thema auch, das in Österreich gerade irgendwie Einzug hält und auch sehr kritisch gesehen wird. Also alles, was nicht den Elferfußball oder den Hallenfußball betrifft, ja, wird halt oft schlecht gemacht oder einfach auch nicht akzeptiert.
Ist
Aber wie
exakt
gesagt,
dasselbe. Ja, also ist genau dasselbe Problem. Es dauert sehr lange, bis die Durchdringung beginnt, dass man sich ja auch im Feldfußball anders, ja, also je mehr Ansätze man fährt, eher fördert man ja andere Aspekte des Spiels. Und das durchdringt leider auch die Jugend, gerade die Jugendausbildung, nur sehr, sehr langsam. Eben auch mit Funinho, das eben auch noch kritisch gesehen wird. Ja, also ist exakt gleich. Da sind Deutschland und Österreich dann doch nicht so weit entfernt. Ja, wie sieht es bei euch in der Zukunft aus? Habt ihr besondere Projekte, Jugendprojekte, Aufstieg? Was steht bei euch an jetzt in den nächsten Monaten, mal jetzt die Krise ausgeblendet?
Ja, also bevor es jetzt irgendwie zu der Krise kam, wie du ansprichst, war ich schon recht am Werbung machen. Wir wollen eine Jugendliga gestalten. Hab schon mit einigen Vereinen gesprochen, die da sehr positiv gegenüberstehen und wollen im Winter dann einfach im Kinder- und Jugendbereich mit einer oder zwei Ligen starten.
In Graz?
Einfach in Graz. Also es ist noch die Frage, wie viele Mannschaften bekommen wir zusammen. Also es ist so ein bisschen so die Idee, ab vier Mannschaften kannst du sowas machen. Mhm. Einfach sich ein paar Mal treffen, einen Spieltag machen, eher so einen Sammelspieltag eben auch. Und das hat vielleicht drei, vier Mal im Winter und dann gibt es halt einen Meister. Das ist so ein bisschen die Idee, eben im Futsal.
U12 dann oder U15? Was schwebt euch da vor?
Genau, also die kleineren eher, also so ab U10 bis U14 habe ich jetzt einmal. Bei den Älteren wird es bei uns schon schwierig, weil wir einfach zu wenig Mannschaften haben, auch im Jugendbereich im Fußball inzwischen. Und wir natürlich die Fußballvereine als Ansprechpartner haben. Aber eben das irgendwie da mal zu schaffen und ob es dann steiermarkweit ist, hängt dann natürlich davon von der Teilnehmeranzahl ab. Also es gibt aber Vereine, gerade die Obersteiermark, ist schon futsalaffin. Die sind ja doch eher offen dafür zum Beispiel und muss man einfach schauen, was ist einfach logistisch machbar. Also wir haben ja auch unsere Grenzen irgendwie bei den Projekten. Und im Herrenbereich natürlich langfristig dann schon, um den Aufstieg mitzuspielen. Also vor allem, weil meine Intention ist, dann irgendwann auch einmal eine zweite Mannschaft eben stellen zu können. Das heißt, noch mehr Menschen irgendwie den Futsal offen zu legen. Das ist so die Idee. Wenn du nur zweite Liga spielst, wie gesagt, das Niveau ist sehr hoch, kannst du oft nicht Spieler dazu nehmen, die du vielleicht auch gern dabei hättest, weil die einfach Lust haben an Futsal und noch Zeit brauchen. Und das könnte man eben auffangen mit zwei Mannschaften. Aber das ist halt so Zukunftsvision. Und ja, wie gesagt, einfach den Futsal zu fördern, ist natürlich ein großes Ziel. Wie wir das schaffen oder wie das gelingen soll, wird einfach die Zukunft zeigen, denke ich. Genau.
Ja, Sebastian, dann hört man ja raus, dass du da ganz viel vorantreibst als Pionier und Futsal-Aktivist. Das hört man mal gerne und mehr Leute von deinem Schlag braucht es in Österreich, genauso wie in Deutschland, glaube ich. Und ich hoffe, dass du deine Kraft in die Projekte setzen kannst und die dann auch erfolgreich umsetzen kannst und dass das Futsal-Fieber dann da auch mit weiter verbreiten kannst in Österreich. Wünsche dir soweit erstmal alles Gute für deine Projekte. Danke dir für die relativ kurze, spontane Bereitschaft für den Podcast und wir haben jetzt fast eine Stunde aufgenommen. Mussten ja auch den ganzen österreichischen Futsal ja doch nochmal mit beleuchten. Fand ich super interessant, weil es da auch kaum Einblicke eben. Man hat dann seine Brille auf, seine Landesbrille Deutschland und schaut sich selten mal an.
Ja, danke, dass du auch einen Ausflug in den österreichischen Futsal unternommen hast. Ich glaube, dass das insofern sehr spannend ist, weil es doch viele Parallelen gibt. Ein paar Unterschiede eben, aber ich höre deinen Podcast ja auch sehr gerne, weil ich einfach auch gern hinhöre, wie machen das andere Vereine, was haben die für Projekte. Und danke dir für deine Arbeit, einfach, dass du das machst. Und freue mich, wenn wir uns in Zukunft einfach noch öfter austauschen können zum Thema Futsal.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Markendeals. Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.